Könnten noch mal auf die nächste Folie gleich gehen. Also das eine, was ist, Jesus ist der Klügste. Ihr seht hier ein Bild, wo der 12-jährige Jesus im Tempel sitzt und wo der schon mit den Gelehrten geredet hat. Jesus hat ganz viele Sachen gesagt, wo die Leute, selbst der Hartmut, heute noch sprachlos werden und immer wieder sagen, wie ist denn das gemeint? Was? Das ist doch total schwierig, Jesus, was du gesagt hast. Und Jesus sagt, doch, ich erkläre dir es nochmal. Jesus ist der Allerklügste. Wir reden heute noch über ihn, obwohl es damals keine Zeitung, kein Smartphone, kein Social Media gab, sind heute alles, was er gesagt hat, noch in aller Munde. Und er hat auch die besten Ratschläge für euer Leben. Nächste Folie bitte. Jesus ist der Stärkste. Wir haben damals über die Sturmstillung geredet, aber wir könnten noch viele andere Beispiele bringen, wo es absolut deutlich wird, Jesus hat Kraft. Hat Kraft über das Normale hinaus, über das, was wir verstehen können. Er kann Dinge ändern, ohne dass wir das mit unserem Verstand, mit den Naturwissenschaften erklären können. Er ist der Stärkste und es ist total gut, sich dem Allerstärksten auf der Welt anzuvertrauen.
Jesus behandelt alle gleich. Bei Jesus gelten andere Regeln. Bei uns hier, da muss man in der Schule gut im Sport sein oder gute Noten schreiben. Oder man muss einen guten Job haben, viel Geld, das beste Smartphone. Oder jung und hübsch sein. So ist es auf der Welt. Bei Jesus war das anders. Der hat zum Beispiel die Frau, die Kranke, angefasst, angeguckt. Er hat, stellt euch vor, Frauen waren damals nichts wert. Und Jesus hat Frauen so behandelt, als wären die genauso viel wert wie Männer. Klingt für uns normal, war aber damals nicht so. Oder Jesus hat Kinder genommen und hat die in die Mitte gestellt und hat gesagt, guckt die Kinder euch an, die sind euer Vorbild. Und Jesus ist heute noch so, er nimmt die mit wenig Geld, die komisch angezogen sind, ein bisschen komisch riechen, die Ausländer, die Alten, die ein bisschen dement sind. Jesus nimmt die und liebt die genauso wie die Bürgermeister und Pfarrer und Könige der Welt. Jesus, bei ihm gelten andere Regeln. Er behandelt alle gleich. Dann hat man, Jesus ist großzügig. Da hat man die Speisung der 5000. Jesus ist so großzügig. Der hätte ja, er kennt die Geschichte alle. Ich erkläre euch das an drei kleinen Geschichten. Jesus hätte allen so viel zu essen geben können, dass die wieder bis nach Hause kommen und Abendbrot essen. Aber der hat so viel gemacht, dass er alle satt wurden und noch jede Menge übrig blieb. Oder die Hochzeit, wo er den Wein gemacht hat. Ich habe das mal nachgeguckt. Das waren 450 bis 750 Liter Wein. Das sind fast 1000 Flaschen. Und es war der beste Wein, den die Leute je getrunken haben. Jesus ist so großzügig. Oder in den letzten Stunden seines Lebens, da hing der Verbrecher neben ihm am Kreuz. Und er sagt zu Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus ist so großzügig. Der hat nie den Zehnten für ihn gegeben. Der hat keinen Alpha-Kurs besucht. Der war nie im kirchlichen Gottesdienst. Das sind alles gute Sachen, ne? Versteht mich nicht falsch. Aber der hat das alles nicht gemacht. Der hing einfach nur am Kreuz. Als Verbrecher, ihm war selber klar, dass er Mist gebaut hat. Und dann sagt er zu Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was sagt Jesus? Er sagt nicht nur, ja, ich denke an dich, sondern der sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Er schenkt ihm ewiges Leben und den Himmel. So großzügig ist Jesus.
Jesus gab alles für uns. Also das müsst ihr euch so vorstellen, ich weiß nicht, wie es im Himmel aussieht, aber der Himmel, so sagt die Bibel, ist der allerschönste Ort. Stellt euch einen Ort vor, wo es nicht schöner ist, wo alles, wo ihr keinen Hunger habt, wo ihr keinen Durst habt, ihr müsst euch nicht überlegen, was er anzieht oder wo er schlaft, alles ist ausreichend da. Und Jesus sagt, ich habe euch so lieb, ich verlasse diesen Ort. und komme in einen dreckigen Stall. Yippie. Jesus hat alles aufgegeben, damit wir Gott besser verstehen. Und er hat sogar sein Leben für uns gegeben. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal euer Leben jemandem verschenkt habt. Mein Leben ist mir ganz dolle lieb und ich habe schon mal jemandem geholfen, ja. Ich habe auch mal jemandem was Gutes getan. Ich habe auch mal mit jemandem eine Stunde länger telefoniert, als meine Kraft vielleicht reicht. Aber ich habe noch nie mein Leben für jemanden gegeben. Und Jesus hat für dich sein Leben gegeben. Also das kann man immer wieder sozusagen sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, begreifen tun wir es nicht. Und als er dann auferstanden ist, war er nicht weg, sondern hat gesagt, auch jetzt bin ich weiter für euch da. Hat uns den Heiligen Geist geschickt, dass wir hier gut leben können und uns nicht alleine fühlen. Also auch jetzt ist er weiter immer für uns da. Selbst wenn Mama und Papa mal keine Zeit haben. Selbst wenn die Freundin oder der Freund mal nicht ans Telefon gehen. Oder wenn die Enkelkinder gerade keine Zeit haben zum Besuchen. Jesus ist immer da, bis in alle Ewigkeit. Jetzt könnten wir euch noch 5000 Stunden darüber erzählen, warum Jesus der Beste ist, aber bis dahin erstmal kurz unsere Wiederholung und jetzt hat die Grit noch einen wichtigen Gedanken für uns.
Wir haben ja gesagt, oder angekündigt war das ja als Lobpreisgottesdienst. Und die Frage ist, warum hängt das zusammen? Nun kann man natürlich sagen, Jesus ist der Beste, wir müssen ihn preisen. Aber ich will euch mal einen kleinen Umweg noch nehmen. Wer weiß denn von euch, wie das erste Gebot heißt? Kinder, haben wir das mal mit euch gemacht? Erstes Gebot, wisst ihr es noch? Erwachsene? Ja? Ja, wir sollen Gott ehren. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Nun habe ich als Kind immer gedacht, das ist ein relativ einfaches Gebot. Hat jemand schon von euch mal um ein goldenes Kalb getanzt, einen blauen? Im Garten vielleicht, heimlich? Oder ist mal jemand vor einer Statue niedergefallen, um sie anzubeten? Eher nicht, oder? Habe ich als Kind gedacht, das Gebot ist cool, das werde ich mal nie übertreten. Die Gefahr, dass ich um ein goldenes Kalb tanze, ist dann eher gering. Heute weiß ich, wenn ich nur dieses eine Gebot einhalten könnte, müsste ich mir um die anderen keine Sorgen machen. Das hängt damit zusammen, wie Gott unser Herz gemacht hat. Gott hat unser Herz so gemacht, dass wir Sicherheit brauchen. Wir brauchen Wert. Wir müssen wissen, wir sind was Besonderes. Wir sind einzigartig, keiner ist so wie ich und es ist gut so, dass ich so bin, wie ich bin. Wir brauchen Sicherheit. Wir haben so ganz tief in uns das Gefühl, sicher zu sein. Und wenn wir meinetwegen die Nachrichten hören, dann denkt man manchmal, schwierig. Und wir brauchen einen Sinn im Leben. Wenn jemand denkt, sein Leben ist sinnlos, dann haben wir den oft mit einem Selbstmordversuch im Krankenhaus liegen. Wer denkt, ich weiß nicht, warum ich heute früh aufstehe, weiß nicht, wofür er lebt. Wir brauchen einen Sinn im Leben. Wir brauchen Sicherheit, Geborgenheit. Und das Dumme an der Sache ist, dass wir uns das nicht selber geben können. Wir können nicht früh aufstehen und denken, so, heute bin ich mal wertvoll. Wir brauchen immer jemand anders, der uns das bestätigt. Wir können uns auch nicht sagen, egal was ist, heute fühle ich mich mal sicher. Das funktioniert nicht. Wir können auch nicht sagen, ich fühle mich zwar sinnlos und das Leben ist sinnlos, aber ab heute habe ich einen Sinn im Leben. Unser Herz ist so gemacht, dass es die Sachen von außen kriegen muss. Unser Herz ist grundsätzlich so, dass es abhängig ist davon. Und was machen wir? Wir suchen uns gute Dinge und sagen, also wenn die da sind, dann ist es alles erfüllt. Wenn ich in der Schule der Beste bin oder der Beste in Sport, dann bin ich wertvoll. Oder wenn ich die Freundin kriege oder den Freund, dann bin ich was Besonderes. Wenn ich eine Familie habe, dann wird's werden. Oder wenn ich einen Job habe, eine Position, wo alle zu mir aufschauen, dann muss ich doch was Besonderes sein. Dann habe ich vielleicht genug Geld, dann fühle ich mich sicher. Das Problem ist, wir sind eben wirklich davon abhängig. Wenn wir jetzt einen Raum haben mit vielen Alkoholikern, wir haben einen Raum mit vielen Leuten und die feiern alle. Die trinken alle Alkohol. Dann gibt es kein Problem. Die feiern, die haben Spaß, alles ist gut. Wenn die mit dem Bus nach Hause fahren, dann haben die einen Unfall, landen alle im Krankenhaus. Dann nach 2 Tagen oder so, manchmal eher, manchmal später, fällt einer von denen plötzlich auf, weil der nämlich keinen Alkohol mehr hat und den braucht. Die anderen haben getrunken, die haben den nicht gebraucht, die haben keinen mehr, alles ist gut. Der Alkoholiker kommt ins Delir, der erzählt Sachen, der sieht Sachen. Manchmal merken wir erst, wovon wir abhängig sind, wenn es uns weggenommen wird. Die Bibel sagt, das, wovon unser Herz abhängig ist, ist unser Gott. Aber das kann alles wegfallen. Und der eine, da gehen die Kinder aus dem Haus und die einen sagen, ey cool, was machen wir jetzt mit der Zeit? Ohne Kinder in Urlaub fahren oder Wellness oder neues Hobby. Der andere weiß überhaupt nichts mehr mit sich anzufangen, wenn die Kinder weg sind. Das nennt sich leeres Nest-Syndrom. Plötzlich sind die Kinder weg und der Sinn im Leben ist verschwunden. Oder eine Partnerschaft ist zu Ende. Der eine ist traurig und vermisst denjenigen ganz sehr, aber der andere bringt sich um. Und da gibt es genug Leute, die das machen. Oder wir werden alt. Da gibt es Leute, die sagen, naja, die sind die Haare eben jetzt grau, was soll's? Auch eine Farbe. Die anderen sagen, oh, ich muss zum Friseur. Ich muss unbedingt meine originale Haarfarbe wieder kriegen. Ich kriege einen Bauch. Oh, wie schrecklich. Ich darf nicht mehr essen. Ich muss Sport machen. Versteht mich nicht falsch. Das sind alles gute Dinge. Jugend ist gut, Familie ist gut, Partner ist gut. Die sind uns von Gott geschenkt. Aber die sind nicht dazu gemacht, unsere tiefsten Bedürfnisse zu stillen. Gott hat unser Herz so gemacht, dass es nur mit dem Besten zufrieden ist. Und wir Menschen, wir halten so sehr fest an den anderen Dingen. Ich habe noch ein Beispiel für die Kinder, das wird euch gefallen. Das wird den kleinen Jungs gefallen. Stellt euch vor, ihr habt ein kleines Geschwisterchen und ihr lauft mit der Mama und dem Geschwisterchen die Straße lang. Und plötzlich findet das kleine Geschwisterchen was und ist ganz begeistert. Es beugt sich runter, hebt es auf und hält es fest. Und die Mama sagt, was hast denn du da? Und ihr guckt hin und ihr sagt, das hat einen Hundehaufen aufgehoben. Und hält den fest, weil das findet die Konsistenz nett. Und das weiß noch nichts davon. Jetzt kann die Mama sagen, schmeiß das weg. Und das Kind will das aber behalten. Jetzt kann die Mama hingehen und dem Kind die einzelnen Finger aufbiegen. Da wird sie selber noch mit voll. Nicht so lecker. Die Mama kann aber sagen, pass auf, ich habe eine gute Idee. Wir gehen ein Eis essen. Brauchst du beide Hände dafür. Aber guck mal, die sind ganz dreckig. Das schmeiß es weg, wir waschen die Hände und dann kannst du das Eis kriegen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das Kind lieber das Eis will. Es riecht besser, es schmeckt besser. Und Gott macht das mit uns auch so. Natürlich könnt ihr uns die Hände aufbiegen und uns wegnehmen, was wir als Gott in unserem Herzen tragen. Und ihr müsst euch wirklich fragen, was ist für mich Gott? Und es ist dumm, wenn wir es erst merken, wenn es uns weggenommen wird. Aber wir können auch unsere Hände aufmachen, so wie das Kind fürs Eis, und können sagen, Jesus, du bist der Beste. Und jetzt habe ich meinen Bogen geschlagen zum Lobpreis und zur Anbetung. Weil mit Lobpreis und Anbetung machen wir uns wieder bewusst, wie gut Jesus ist und dass er der Beste ist. Und wir können Jesus begegnen und Jesus kann uns selber zeigen, wie gut er ist für uns. und wie er uns all die Dinge gibt, Sinn und Sicherheit und Geborgenheit und Wert. Und das wünsche ich euch, dass ihr das in der Anbetungszeit alle, jeder für sich erlebt.